Eines Tages ärgerte sie sich so sehr über ihren Mann, dass sie ihn verließ und zu ihrem Vater nach Bethlehem in Juda zurückkehrte. 4 Monate später machte sich ihr Mann mit seinem Knecht und 2 Eseln auf den Weg und reiste ihr hinterher. Er wollte mit ihr reden und sie bitten, wieder zu ihm zurückzukommen. Als er ankam, lud sie ihn ins Haus ihres Vaters ein. Ihr Vater freute sich, seinen Schwiegersohn zu sehen und wollte ihn gar nicht mehr gehen lassen. 3 Tage lang blieb der Levit bei ihm und übernachtete in seinem Haus. Sie aßen und tranken miteinander. Am Morgen des 4. Tages standen sie früh auf. Der Levit machte sich mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht bereit zur Abreise. Doch sein Schwiegervater hielt ihn zurück. Iss zuerst ein bisschen Brot und stärke dich. Danach könnt ihr euch auf den Weg machen. So blieben sie und die beiden Männer aßen und tranken miteinander. Tu mir doch den Gefallen und bleibe noch eine Nacht, bat der Schwiegervater. Lass es dir bei mir gut gehen. Der Levit wollte lieber aufbrechen, doch sein Schwiegervater drängte ihn so lange, bis er nachgab und eine weitere Nacht blieb. Am 5. Tag stand der Levit wieder früh auf, um sich endlich auf den Weg zu machen. Wieder bat ihn sein Schwiegervater. Stärke dich doch zuerst und warte noch, bis die Mittagshitze vorbei ist und es wieder kühler wird. Und wieder aßen die beiden miteinander. Dann machte sich der Levit mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht bereit zur Abreise. Erneut bat ihn sein Schwiegervater, schau, es wird schon Abend, bleibe heute Nacht noch einmal hier, es wird bald dunkel, übernachte bei mir und lass es dir gut gehen. Dann könnt ihr morgen früh aufstehen und eure Heimreise antreten. Doch diesmal ließ der Levit sich nicht mehr zum Bleiben überreden. Er nahm Abschied, sattelte seine beiden Esel und machte sich mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht auf den Weg. Als sie in die Nähe der Jebusiterstadt Jerusalem kamen, war es schon fast Abend geworden. Der Knecht schlug vor, lass uns in die Stadt der Jebusiter gehen und eine Unterkunft suchen. Doch sein Herr erwiderte, nein, dort kehren wir nicht ein. Das sind Fremde, die nicht zu Israel gehören. Wir gehen weiter bis Gibea. Komm, beeil dich. Dann schaffen wir es noch nach Gibea oder Rama und können dort die Nacht verbringen. So gingen sie an Jerusalem vorbei und zogen weiter. Als die Sonne unterging, waren sie kurz vor Gibea, das im Gebiet des Stammes Benjamin liegt. Sie bogen von der Straße ab und gingen in die Stadt hinein, um dort zu übernachten. Sie setzten sich auf den großen Platz mitten in der Stadt, doch niemand wollte sie in sein Haus aufnehmen. Schließlich kam spät am Abend ein alter Mann von der Arbeit auf dem Feld zurück. Er stammte aus dem Bergland von Ephraim und lebte als Fremder unter den Benjaminitern in Gibea. Als er den Leviten und seine Reisegefährten auf dem Platz mitten in der Stadt sitzen sah, fragte er, woher kommst du und wohin bist du unterwegs? Wir kommen aus Bethlehem, im Stammesgebiet von Juda, und wollen ins nördliche Bergland von Ephraim, erklärte der Levit. Von dort habe ich diese Reise nach Bethlehem unternommen, und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu meinem Dienst im Haus des Herrn. Aber hier in Gibea nimmt uns niemand für die Nacht in sein Haus auf. Wir haben Stroh und Futter für die Esel dabei, auch Brot und Wein für mich, meine Frau und dein Knecht. Wir sind mit allem versorgt. Da sagte der alte Mann, seid mir willkommen, lasst mich für euch sorgen. Hier auf diesem Platz sollt ihr auf keinen Fall übernachten. Er nahm sie mit in sein Haus, fütterte ihre Esel und gab seinen Gästen Wasser, damit sie ihre Füße waschen konnten. Dann aßen und tranken sie miteinander. Während sie fröhlich zusammensaßen, umstellten skrupellose Männer aus der Stadt das Haus des alten Mannes. Sie schlugen gegen die Tür und befahlen dem Hausherrn, bring uns den Mann heraus, der bei dir eingekehrt ist. Wir wollen es mit ihm treiben. Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und sagte, nicht doch, meine Brüder, tut dem Mann nichts an. Er ist doch mein Gast. Ich bitte euch, begeht nicht so ein schändliches Verbrechen. Ich kann euch meine Tochter herausbringen. Sie ist noch Jungfrau und dazu die Nebenfrau des Mannes. Die beiden könnt ihr vergewaltigen und mit ihnen machen, was ihr wollt. Aber an meinen Gast dürft ihr euch nicht so schändlich vergreifen. Doch die Männer ließen nicht mit sich reden. Da packte der Levit seine Nebenfrau und führte sie zu ihm hinaus. Die Männer fielen über sie her und vergewaltigten sie die ganze Nacht. Erst als der Morgen dämmerte, ließen sie von ihr ab. Die Frau schleppte sich zurück zu dem Haus, in dem ihr Ehemann zu Gast war, und brach vor der Tür zusammen. Dort lag sie, bis es hell wurde. Am Morgen stand ihr Mann auf, um seine Reise fortzusetzen. Er öffnete die Haustür und fand seine Nebenfrau davor liegen, die Hände auf der Türschwelle. »Steh auf, wir wollen gehen«, sagte er zu ihr, doch sie konnte ihm nicht mehr antworten. Da legte er ihren Leichnam auf seinen Esel und reiste zurück in seine Heimatstadt. Zu Hause angekommen, nahm er ein Messer, zerschnitt seine Nebenfrau in 12 Teile und schickte sie in jedes Stammesgebiet von Israel. Jeder, der es sah, sagte: So ein abscheuliches Verbrechen ist in Israel noch nie geschehen, seit unser Volk aus Ägypten hierher gekommen ist. So etwas hat es nie bei uns gegeben. Wir müssen uns beraten und überlegen, was zu tun ist. Das ist das Wort des Herrn. Ich darf Christoph bitten.
Ja, puh. Wenn ihr in letzter Zeit schon öfter mittwochs hier wart, dann wisst ihr, dass wir seit einer Weile das Richterbuch durchgehen und dabei schon einige Täler durchschritten haben. Heute geht's aber nochmal ganz tief nach unten in die Abgründe von uns Menschen. Und damit willkommen auch von mir zum Gottesdienst am Buß- und Bettag heute. Und das ist ein Tag, an dem wir uns bewusst werden wollen unserer Schuld und Buße tun wollen dafür. Aber jetzt nicht nur für unser Versagen in den Kämpfen des Alltags, sondern auch unsere Schuld in größeren Kontexten wollen wir heute reflektieren. In der Familie vielleicht, in der Gemeinde, in der Stadt, im Land. Das ist eben der Buß- und Bettag. Und ja, all das fasst dieser düstere Text heute gewissermaßen auch in sich. Und ganz kurz zur Einordnung. Wir befinden uns also in der sogenannten Richterzeit. Das ist die Zeit, nachdem das Volk Israel in das gottversprochene Land reingekommen ist unter Josua. Und wie Richter 19, Vers 1 und das uns aber direkt verrät, ist es auch die Zeit, bevor es einen König gab in Israel. Und wenn man jetzt eben wissen will, wie sich das Volk in dieser Zeit so geschlagen hat, ja, dann kann man ganz gut unseren Text hier lesen und sich sein Urteil bilden. Diese Ereignisse von Gibeah gehen nämlich als so Prototyp für Israels Versagen in das nationale Gedächtnis ein. Noch hunderte Jahre später, da ist es der Prophet Hosea, der seinen Zeitgenossen anklagt und dafür Bezug auf diese Ereignisse hier in Gibeah nimmt. Ich lese den Vers 9 aus Kapitel 9 in dem Propheten Hosea. In tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibeah. Er wird an ihre Missetat gedenken, ihre Sünden wird er strafen. Oder ein Kapitel später, wieder der Vers 9. Seit den Tagen von Gibeah hast du gesündigt, Israel. Wie es zu diesem moralischen Bankrott gekommen ist und was das mit uns zu tun hat, darüber wollen wir heute nachdenken. Bevor wir uns jetzt aber dieser schweren Kost hier widmen, erstmal noch zu einem schöneren Thema, nämlich meinem Geburtstag. Nein, der ist nicht heute, aber zu meinem letzten Geburtstag, da habe ich ein cooles Geschenk bekommen. Und das präsentiere ich euch jetzt mal. Es ist ein Zollstock. Und der trägt hier vorne den Aufdruck: Gott ist der Maßstab. Ich stell dir mal hier hin. Gott ist der Maßstab. Und Amen, so ist das. Gott, sein Wesen, das ist der Maßstab. Und solange wir uns an dem richtigen Maßstab orientieren, wunderbar, dann kann unser Bauwerk, dann kann unser Leben, dann kann auch eine Gesellschaft in einem tiefen Sinn gelingen. Aber jetzt gab es damals ja keinen König in Israel und damit keinen gemeinsamen Maßstab für Recht und Unrecht, weil das Volk hatte ja nicht nur keinen menschlichen König, sondern es hatte auch Gott verlassen und sich einen eigenen Götzendienst gemacht. Davon haben wir in den letzten beiden Wochen hier mittwochs auch schon gehört. Gott war damals nicht der König des Volkes und nicht ihr Maßstab. Und das gilt eben auch für unseren Text heute. Aber wisst ihr, was ich an diesem Text jetzt wirklich interessant finde? Wir lesen den und wir wissen alle schnell, hier handeln fast alle irgendwie mal weniger oder mal deutlich mehr schlecht. Das liegt auf der Hand. Aber von niemandem der Protagonisten erfahren wir jetzt, warum das eigentlich so ist. Warum wird die Frau zornig und verlässt ihren Mann? Warum ist der Schwiegervater so übermäßig gastfreundlich? Warum ist der alte Mann erst gastfreundlich und dann so eiskalt? Warum ist der Levit erst scheinbar bemüht um seine Frau und stößt sie dann aber hinaus, sodass sie Opfer dieser schrecklichen Vergewaltigung wird? Und warum sind die Männer von Gibeah eigentlich so durch und durch verdorben? All das erfahren wir nicht in dem Text. Was all die Leute oder Gruppen genau antreibt, das bleibt unausgesprochen. Aber eine Sache, die wird trotzdem mehr als deutlich. Gott ist es jedenfalls nicht. Gott ist nicht der Maßstab. Da ist kein König. Und diese Info ist genug. Das ist hier der springende Punkt. Gott ist der einzig wahre, universale Maßstab. Und wo der fehlt, da ist es erstmal zweitrangig, woran wir uns denn dann orientieren. Dann muss die Integrität und muss auch ein Gemeinwesen früher oder später korrumpieren. Kennt ihr die Vasa? Die Vasa, die ist ein altes Schiff. Genau, irgendwer, die ist ein altes Schiff. Und die sollte das Prunkstück der schwedischen Marine werden im 30-jährigen Krieg. Eins der größten und modernsten Schlachtschiffe der damaligen Zeit. Die ist aber nach ihrem Stapellauf nur gut 1 Kilometer weit gesegelt und dann ist sie gesunken. Und das hatte vor allem einen Grund. Die Schiffsbauer, die hatten nicht denselben Maßstab. Die Schiffsbauer auf der einen Seite hatten nämlich mit dem Amsterdamer Fuß gemessen und gearbeitet, die auf der anderen Seite, die hatten aber mit dem schwedischen Fuß gearbeitet, der etwa 1,5 Zentimeter länger ist als der aus Holland. Damit war die Vasa etwas unförmig und auf der Backbordseite deutlich schwerer als auf Steuerbord. Der Untergang, der war also vorprogrammiert. Wenn jeder sein eigenes Maß nimmt, dann kann das Ergebnis sich vielleicht ein paar hundert Meter über Wasser halten, aber es kann keinen Bestand haben. Und das gilt eben nicht nur im Schiffsbau. Der einzige gerade universale Maßstab, der ist Gott selbst. Aber gerade dieser Maßstab, der wurde in unserem Bericht hier von niemandem angelegt, sondern jeder hatte seinen ganz eigenen zur Hand. Oder wie das Richterbuch das in seinen letzten Kapitel immer wieder zusammenfasst, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Für uns heißt es, dass wir uns also besser bewusst werden sollten, mit welchem Maß wir eigentlich an unseren Aufgaben, Projekten, Diensten und so weiter arbeiten. Liegt wirklich Gottes Maßstab unserem Handeln zugrunde oder haben wir doch hier und da den holländischen, den schwedischen oder eben unseren ganz eigenen Maßstab zur Hand? Ganz so wie die Protagonisten hier in Richter 19. Paulus jedenfalls, der warnt uns von einem Leben nach einer falschen Richtschnur und zwar mit einer relativ einfachen Formel. Er schreibt im Römerbrief, was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Und was nicht im Vertrauen auf Gottes Maßstab gebaut ist, das teilt früher oder später eben das Schicksal der Vasa und geht unter. Es ist deswegen gut und es tut uns Not, an einem Tag wie heute mal innezuhalten und zu reflektieren, wo wir mit einem falschen Maßstab am Werk sind und umzukehren, das, wenn möglich, zu ändern. Aber es fällt uns vielleicht gar nicht so leicht, hier immer klar zu sehen. Deswegen lasst uns jetzt mal versuchen, im Licht von dieser Schriftstelle hier aufzudecken, wo wir Gottes Maßstab als Volk, als Gruppe oder als Einzelne vielleicht verlassen haben und Buße tun sollten. Dafür wollen wir uns jetzt dieses vielfältige Versagen in Gibea genauer anschauen. Wir haben da eine verdorbene Gesellschaft, einen zwielichtigen alten Mann und so einen rücksichtslosen Leviten. Werfen wir erstmal einen Blick auf die Bewohner von Gibea. Da ist also diese Horde Männer, die mit ihrer Tat, ich weiß nicht, wie viele Gebote auf einmal bricht. Das ist eine Gruppe, die Gottes Gebote offenbar völlig gleichgültig sind. Und eine Gruppe, die ihren Hass auf das Fremde, das andere ohne Hemmung auslebt und die ihren Trieb hier zum Antrieb macht. Und Verrohungen von ganzen Gruppen, so wie hier, die gibt es vor allem, wenn Hass und Trieb eben zusammenfinden. Wir wissen davon aus Kriegsgebieten zum Beispiel, in denen Vergewaltigungen zur Waffe werden. Aber auch hier bei uns gilt, dass Hass oder die Unterwerfung unter den Trieb Menschen und ganze Gruppen dahin bringen können, Gottes Gebote skrupellos zu missachten, nur um dem Gehassten zu schaden oder nur um den eigenen Trieb auszuleben. Und wo der göttliche Maßstab nicht mehr angelegt wird, da müssen wir damit rechnen, dass eben diese Dinge an Macht gewinnen, dass die sich zur neuen Richtschnur aufschwingen. So ist unser Land zum Beispiel zum Puff Europas geworden, wie unsere Bundestagspräsidentin das Anfang des Monats nicht zu Unrecht formuliert hat. Mit gut 32.000 Frauen, die hier angemeldet als Prostituierte ausgebeutet werden und schätzungsweise weiteren 250.000, die dasselbe Schicksal noch dazu illegal trifft. Gleichzeitig sind hierzulande die Zahlen von Sexualdelikten seit etwa 10 Jahren immer weiter am Steigen. Ganz anders als das Strafmaß, das dafür droht. Ja, und Ähnliches gilt auf der anderen Seite für politisch motivierte Straftaten oder eben die sogenannte Hasskriminalität, die rein durch gruppenbezogene Vorurteile motiviert ist und gar keine persönliche Komponente hat. Diese Entwicklung, die sollten auch uns eine Warnung sein. Wo also in unserer Gesellschaft, aber auch in unserem eigenen Leben der Hass und der Trieb das Kommando übernehmen wollen, da werden wir diesen Männern von Gibea ähnlicher und ähnlicher. Aber nicht nur die Männer aus Gibea allein sind das Problem, sondern eine ganze Stadt oder wie wir später noch lesen werden, wenn wir im Richterbuch weitergehen, ein ganzer Stamm in Israel steht im Grunde dahinter. Es gibt da andere Männer, Frauen, Kinder, die zwar nicht aktiv mitmachen, aber die diese unfassbare Tat doch gerade durch ihr Nichtstun billigen und unterstützen. Und jetzt hoffe ich, dass niemand hier bei so einem Verbrechen einfach schulterzuckend daneben stehen würde. Aber wie ist es denn in anderen Bereichen? Tricksereien bei den Finanzen, Unaufrichtigkeit gegenüber anderen, Lästereien und solche Sachen mehr. Wenn wir zum Beispiel mitbekommen, dass jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aus der Gemeinde den göttlichen Maßstab missachtet, stehe ich dann stumm daneben oder rede ich vielleicht sogar noch gut zu? Oder bin ich bereit, für ein Leben nach dem richtigen Maßstab zu werben? Wo wir diese Bereitschaft nicht haben, da tragen wir jedenfalls unseren Teil dazu bei, zu einer Familie, zu einem Freundeskreis, zu einer Gemeinde, einer Nation, die Schuld auf sich lädt, auch wenn wir uns vordergründig nicht die Hände schmutzig machen. Es ist für uns also eine Gefahr, einfach ganz zufrieden zu sein mit der Welt um uns herum, wie sie nun mal ist, oder uns einfach zu sagen, was soll's, wir können es ja eh nicht ändern. Wenn wir so denken und mit dem Status quo glücklich werden, dann arrangieren wir uns mit einem falschen Maß. Und dann finden wir uns vielleicht irgendwann an einem Punkt wieder, an dem wir uns damit abfinden, dass wir es nur noch sagen, statt es auch wirklich noch zu meinen, wenn wir beten, dein Reich komme. Weil diese Bitte aus dem Vaterunser, dein Reich komme, das ist ja eine Bitte, die eigentlich auch meint, dein Maßstab, der möge gelten. Dieses Gebet kann aber aufrichtig nur derjenige sprechen, der mit dem Maßstab, nach dem hier und heute gehandelt wird, nicht zufrieden ist. Lass diese Bitte also zu unserer aufrichtigen Bitte an Gott werden, angesichts einer Welt, einer Kirche, einer Gesellschaft, die immer größere Schuld auf sich häuft, die immer mehr vom göttlichen Maßstab abweicht. Okay, so viel zum Versagen der Einwohner von Gibea und vielleicht auch unserem eigenen. blicken wir als nächstes auf diesen alten Mann. Und er scheint ja erstmal ganz fromm zu sein, den richtigen Maßstab zu haben. Er nimmt sich der Reisegruppe an, zeigt Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Allerdings nur, bis die Männer von Gibea dann an seine Tür hämmern. Im Angesicht der Bedrohung wird auf bittere Weise klar, dass das, was wir vielleicht im ersten Moment für den göttlichen Maßstab gehalten haben, in Wahrheit auch nicht mehr ist als eine ganz eigene krumme Messlatte. Er bietet dem Mob die Frau seines Gastes und seine eigene Tochter zur Vergewaltigung an, um seine Haut und die des Leviten zu retten. Und das ist für uns natürlich völlig abstoßend. Aber hinter dieser Ungeheuerlichkeit, da steckt im Grunde ein Muster, vor dem auch wir nicht immer gefeit sind, denke ich. Wenn uns nämlich dieses Absolute in Gottes Geboten in Not bringt, so wie hier den alten Mann, dann sind wir vielleicht doch schnell geneigt zu relativieren. Dieser alte Mann, der missachtet Gottes Gebote also nicht in gleicher Art und Weise wie die Männer vor seiner Tür. Er führt aber seine eigenen maßgeschneiderten Ausnahmen ein. Gottes Wort lädt einfach, sei gastfreundlich. Der alte Mann, der macht daraus, sei gastfreundlich gegenüber Männern. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der alte Mann, der sagt, liebe deinen Nächsten und noch mehr dich selbst. Und vielleicht finden wir uns auch hier wieder und fügen manchem Gebot etwas bei oder schränken das Absolute in Gottes Aussage ein. Du sollst nicht töten, außer vielleicht den Tyrannen. Du sollst nicht Ehe brechen, außer vielleicht durch Wiederheirat. Du sollst nicht stehlen, außer von der Allgemeinheit. Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, außer bei einer kleinen Notlüge vielleicht. Gottes Gebote, die sind aber oft absolut. Nur absolute Gebote, die gefallen uns nicht. Weil die lassen ja eben diese eine Ausnahme vermissen, die uns doch gerade in unserer Not so gelegen käme. Und so sind viele dieser Ausnahmen eben auch heutzutage gesellschaftlich, ja, salonfähig oder mehr als das. Und solange es uns dann gut geht und alles gut passt, da merkt man äußerlich betrachtet gar nicht, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht nach Gottes Maßstab richten, sondern uns unseren ganz eigenen Maßstab zurechtgestutzt haben, der dem Wahren bei schönem Wetter sozusagen halt nur noch ähnlich sieht. Erst in der Bedrängnis wird dann sichtbar, wie wir in Wahrheit am Werk sind. So wie bei dem alten Mann hier, dessen fromme Maske erst dann fällt, als die Männer von Gibea gegen seine Haustür hämmern. Wenn wir also in die Ecke gedrängt dann doch gerne zur Lüge greifen oder wenn wir Schwierigkeiten haben, die Treue zu halten, wenn die Versuchung groß ist oder wenn wir zu viel bekommen und es uns widerstrebt, das zu viel zurückzugeben, dann gilt es auch uns. Wir können Gottes Maßstab nicht verbiegen, bis er unserem entspricht. Wir können ihn nur übernehmen oder wir können ihn verlassen. Deswegen lasst uns unsere krummen Messstöcke lieber wegwerfen, um von jetzt an mit dem einen, mit dem absoluten Maßstab ans Werk zu gehen. Ja, schauen wir uns zuletzt noch den Leviten an. Den Mann, der seine Nebenfrau offenbar ohne große Skrupel der Horde von Vergewaltigern vorwirft und sich dann ins Bett legt. Was lernen wir von ihm? Erstmal ist wichtig zu wissen, dass Frauen in der Antike natürlich bedeutend weniger unabhängig waren als heute hier im Westen. Die waren auf Männer angewiesen, entweder auf ihre Ehemänner oder die Väter eben. Diese Männer, die hatten an ihrerseits natürlich für die Frauen zu sorgen und sie zu schützen. Was dieser Levit also hier macht, ist, dass er eigentlich die seinem Schutz befohlene Ehefrau für sein eigenes Wohlergehen unter die Räder kommen lässt. Oder besser gesagt, sie geradezu davor schubst. Und wir lesen das und schütteln fassungslos den Kopf. Aber sind wir immer so viel besser? Wie gehen wir mit in unserem Schutz anbefohlenen Menschen um? In unserem Land, da werden jedes Jahr tausende Babys abgetrieben, völlig ungestraft und gesellschaftlich akzeptiert. Und das in den meisten Fällen ganz ohne, dass dabei das eigene Leben überhaupt ansatzweise in Gefahr wäre. Aber auch wo nicht gleich das Leben auf dem Spiel steht, da können wir uns fragen lassen, wie wir mit Menschen umgehen, für die wir Verantwortung tragen? Sind wir da für unsere Kinder, für unsere Partner, für unsere Eltern, wenn sie Unterstützung brauchen? Oder wie ist das, wenn wir in anderen Kontexten in Verantwortung stehen? In der Gemeinde, im Unternehmen oder in der Gesellschaft? So leben wir in einer Gesellschaft, die die Fürsorge für die Armen weitgehend an den Staat delegiert hat, statt selbst aktiv zu werden. Oder wir erleben einen Staat, der Eltern und Kinder immer mehr entzweien möchte und dafür mit verpflichtenden Ganztagsschulen eintritt, mit kostenlosen Kitas lockt, damit wir Großen unser Glück dann im Job finden mögen, während wir den Erziehungs- und Schutzauftrag an unseren Kindern mehr und mehr opfern. In diesem tollen Job selbst sind wir dann vielleicht wiederum versucht, nach unten zu treten, um auf der Karriereleiter nach oben zu kommen. Auch weil wir oft in Systemen uns bewegen, in der Gesellschaft, die lieber die Leistung des Einzelnen honoriert oder vielleicht besser vergöttert, statt kollektive Errungenschaften zu würdigen. Und auch in der Gemeinde können wir in genau dieselbe Falle tappen und unter dem Deckmantel von der falschen Demut dem eigenen Ruhm nachjagen, statt gemeinsam den Ruhm Gottes zu suchen. Wieder anders mag es in unseren Ehen aussehen, wenn ein Partner den anderen ausnutzt, als billige Haushaltshilfe, als Kindermädchen, als Sexobjekt, als Geldquelle oder was auch immer, um sich auf Kosten des anderen Raum zu schaffen, für die in unserer Gesellschaft so hochgepriesene Selbstverwirklichung. Ja, und wenn wir uns so verhalten, dann sind wir rücksichtslos. Dann lassen wir Menschen im Stich, für die wir eigentlich da sein sollten. Und dann schaffen wir es vielleicht sogar trotzdem noch, uns am Ende des Tages ruhig ins Bett zu legen, wie der Levit in unserem Text heute. Ja, am Ende, da sehen wir in Gibea verrohte Menschen, stumme Mitläufer, einen feigen alten Mann und einen rücksichtslosen Leviten. Und das sind keine Einzelfälle, sondern Prototypen. Vielleicht auch für unser Versagen heute. Was sie alle vereint, das ist die Tatsache, dass Gott nicht ihr Maßstab ist. Und so erleidet in gewisser Weise ganz Israel im Gibea Schiffbruch. Mehr davon werden wir noch im Dezember hören, wenn wir hier in unserer Serie im Richterbuch weitermachen. Am Ende von Richter 19 jedenfalls ist es dann der Levit selbst, der auf dramatische Art und Weise nach Rache schreit. Diese Schandtat der Gibeoniter, die steht ihm klar vor Augen. Und in einem gewissen Sinne hat er ja recht. Solche Geschehnisse, die schreien wirklich danach, nicht ungesühnt zu bleiben. Und ja, Gott wird diese Dinge auch nicht ungestraft lassen. Das hat er schon an Sodom und Gomorra gezeigt, die er mit Feuer verbrannt hat. Städte, wo sich ganz Ähnliches wie hier in Gibea zugetragen hat. Aber die Tragik bei diesem Schrei nach Rache ist, dass der Levit bis zuletzt blind bleibt für seinen eigenen Anteil an dieser Tragödie, an dieser Schande von Gibea. Und ich bete darum, dass ich es ihm nicht gleich tue in Blindheit. Lass uns die Augen nicht verschließen vor unserer eigenen Schuld, wo immer wir den göttlichen Maßstab verlassen haben. Okay, das war ein düsterer Text heute und schwere Kost. Aber wenn wir über so einen Text traurig oder schwermütig werden, dann liegt da drin auch eine Chance. Je tiefer wir in den Abgrund schauen, je größer wird uns auch die Gnade Gottes, die er uns in Jesus Christus überreich geschenkt hat. Und die brauchen wir so dringend, weil was ich heute nicht sagen will, ist, dass wir ja jetzt aus uns heraus diesen göttlichen Maßstab immer werden halten können. Aber anders als die Leute hier in Gibea, lasst ihn uns zumindest niemals aufgeben und ihn gegen unseren eigenen eintauschen. Ja, und ganz am Ende, da ruft unser Text ja auch ausdrücklich zur Besinnung auf. Im letzten Teil von Vers 30, da heißt es, nun denkt darüber nach, beratet und sprecht euch aus. Und genau dafür wollen wir uns gleich die Zeit vor Gott nehmen, das zu tun mit Blick auf unsere eigenen Verfehlungen und auch die in unserem Land, in unserer Familie, in unserem Job, in unserer Gemeinde. Und wir dürfen uns das ruhig zu Herzen nehmen, aber wir brauchen es uns nicht als eine erdrückende Last auf die Schultern zu laden. Jesus hat auch für unser Gibea an seinem Kreuz bezahlt. Und deswegen allein können wir nachher auch mit Zuversicht von der Buße zum Gebet kommen und sprechen, sein Reich komme, sein Maßstab möge gelten. Er möge die universale Richtschnur sein, hier auf Erden, in unserem Land und auch in unserem Leben. Amen.